Einstiegsfrage: Wie wird man Arzt?
Ja, da gibt es natürlich jetzt zwei Aspekte. Einmal, wie kommt man dazu, überhaupt Arzt zu werden, und wie funktioniert das formal? Das sind ja im Prinzip zwei verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt beides interessiert, wie viel Zeit wir haben.
Fangen Sie erstmal an, ja.
Fange ich erstmal an. Gut, wir können ja schneiden. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, und ich tauche jetzt mal ganz tief in meine Kindheit ab, das war eine ganz andere Zeit als heute, muss man ja einfach mal so sagen. Wir hatten drei Fernsehprogramme, kaum noch vorstellbar, mit Sendeschluss in allem drum und dran. Und ich habe mich schon als Kind für gewisse Dinge im Fernsehen begeistert. Da gab es mal eine Serie im Vorabendprogramm 1976, da war ich 8 Jahre alt, die hieß Notarztwagen 7. Wurde damals vom Hessischen Rundfunk, glaube ich, produziert und hatte so eine ganz klassische 70er-Jahre-Titelmusik. Und die fand ich unfassbar spannend. Und schon von dem Zeitpunkt an habe ich, glaube ich, so irgendwo im Hinterkopf gehabt, das ist das Richtige, was du mal machen kannst, was du mal machen willst. Meine persönliche Begeisterung für diesen Bereich Notfallmedizin ist dann auch geblieben. Dann nach dem Abitur habe ich Zivildienst gemacht in den Ende der 80er Jahre. Hab dann natürlich auch so im medizinischen Bereich, war beim Malteser Hilfsdienst damals, was zu tun gehabt. Und da hat sich eigentlich dieser Wunsch, das zu tun, verfestigt. Und ich habe meine damalige Freundin, da habe ich eines Tages mal zu ihr gesagt, ach, ich könnte ja eigentlich auch Medizin studieren. Daraufhin hat sie gesagt, ja, mach das doch. Und dann habe ich gesagt, ja, mach ich. Und so ist es dann gekommen. So bin ich letztlich zur Medizin gekommen, über diesen Bereich auch Notfallmedizin. Ja, formal ist es so, dass man zunächst mal natürlich einen Studienplatz bekommen muss. Das ist heutzutage, wie sich, glaube ich, rumgesprochen hat, nicht so ganz einfach. Man braucht meist ein sehr gutes Abitur. Es gibt mittlerweile zum Glück auch einige andere Wege übers Ausland, über private Hochschulen, die das anbieten. Aber es ist immer noch eine Herausforderung in irgendeiner Form. Damals war das auch nicht einfach, aber etwas einfacher. Die Abiturnote spielte noch nicht so die ganz große Rolle. Es gab einen Medizinertest zu der Zeit, an dem man teilnehmen konnte. Und je besser man da abgeschnitten hat, desto größer waren die Chancen, einen Studienplatz zu bekommen. Und ich habe dann auch einen Studienplatz direkt im Anschluss an meine Zivildienstzeit bekommen, 1990, und habe dann
in Gießen studiert. Okay.
Genau so. Und wenn man dann einen Studienplatz hat, egal wo das ist, dann dauert das Studium insgesamt 6 Jahre, hat sich inhaltlich ein bisschen verändert zu meiner Zeit. Also man geht jetzt schon früher an den Patienten, das Ganze ist integrierter. Man hat damals noch sehr starr mit den Naturwissenschaften angefangen, hat sich dann hochgearbeitet und die ersten Patientinnen und Patienten eigentlich erst im klinischen Studienabschnitt gesehen. Das ist heutzutage zum Glück etwas anders geworden. Nach 4 Semestern hat man dann das Physikum gemacht, also diese Grundlagenfächer, Anatomie und so weiter, die Prüfung bestanden, und danach ging es dann in die klinischen Fächer. Das hat alles aufgebaut. Nach 3 weiteren Jahren dann ein 2. Staatsexamen, dann kam das praktische Jahr. Das ist heute noch so, man macht das in 3 Tertialen, Chirurgie und innere Medizin muss man immer machen, und noch ein Wahltertial. Das war bei mir damals schon die Anästhesiologie, aber man kann eben auch andere Fächer wählen. Frauenheilkunde, Kinderheilkunde, Radiologie, was immer man gerade möchte. Ja, und wenn man damit fertig ist, macht man wiederum ein 3. Staatsexamen, das man dann in aller Regel auch ganz gut besteht, mit mündlich praktischer Prüfung, und dann ist man Arzt, bekommt die ärztliche Approbation, kann sich dann in aller Regel an einem Krankenhaus bewerben und dort anfangen. Und dann schließt sich, ist man noch längst nicht fertig, dann schließt sich ja die Facharztausbildung an. Entscheidet man sich in der Regel für eine bestimmte Fachdisziplin. Das kann man auch nochmal ändern, wenn man nach 1 oder 2 Jahren merkt, nee, ich möchte nochmal was anderes machen. Auch als fertiger Facharzt kann man noch einen 2. Facharzt machen, es geht alles. Aber irgendwie macht man dann das Fach, das einem am meisten liegt, macht dann nochmal vor der Ärztekammer eine Facharztprüfung und kann dann in diesem Bereich weiterarbeiten.
Okay, und bei Ihnen ist das unter anderem die Notfallmedizin.
So ist es genau. Das ist so integrativer Teil, kann man sagen, der Anästhesie. Also etwa 2/3 aller Notarzteinsätze in Deutschland werden von Anästhesistinnen und Anästhesisten gefahren oder geflogen. Das hängt damit zusammen, dass die Dinge, die da verlangt werden, wenn es wirklich hart auf hart kommt, eben das ist, was in der Klinik auch von Anästhesistinnen und Anästhesisten geleistet wird. Aber es ist interdisziplinär, also auch Ärzte und Ärztinnen anderer Fachgebiete, innere Medizin, Chirurgie sind notärztlich tätig.
Okay. Wir sprechen ja heute um Wandel, um Veränderung. Und dazu gehört natürlich jetzt auch vielleicht Ihre Erfahrung im ersten Schritt. Was ist so das Größte, was sich verändert hat, seitdem Sie begonnen haben, zum jetzigen Zeitpunkt, sagen wir mal, in dieser Spanne? Seit wann sind Sie dabei?
Ich habe Examen gemacht 1997, mhm, und dann auch angefangen zu arbeiten, also jetzt seit 27 Jahren,
okay,
inzwischen.
Was hat sich seither so am größten, am meisten so verändert?
Also im Gesamtkontext finde ich sogar erstaunlich wenig, mhm, und damit meine ich nicht tatsächlich, was medizinisch passiert, da passiert irrsinnig viel. Das medizinische Wissen verdoppelt sich, ich glaube mittlerweile kann man sagen, alle 2, 3, 4 Jahre. Da passiert schon sehr, sehr viel. Aber wie die Ausbildung läuft, wie die Arbeit im täglichen abläuft, da ist doch relativ wenig. Da erkenne ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in der Facharztausbildung sind, erkenne ich mich doch sehr viel wieder. Also da sind wir schon noch in einer ähnlichen Situation. Aber es wird natürlich differenzierter. Was man sieht, ist, wir haben eine sehr viel stärkere Spezialisierung der Fächer. Früher war man halt Internist, hat man innere Medizin gelernt. Heute ist man Kardiologe, also fürs Herz zuständig, Pneumologe für die Lunge, Gastroenterologe für Magen, Darm, Hämato-Onkologe. Da gibt es also ganz, es ist sehr viel differenzierter, was es auch sein muss, weil wir einfach immer spezialisierter werden, das Wissen immer größer wird und ein Einzelner die Dinge gar nicht mehr leisten kann. Und was man auch beobachtet, die Interdisziplinarität ist viel, viel stärker geworden, als das früher noch der Fall war. Also diese enge Verzahnung verschiedener Fachgebiete, wenn man jetzt Beispiel Krebserkrankungen nimmt, die sind, da reicht es eben nicht mehr, wenn ein Chirurg den Krebs wegschneidet, ne, sondern da muss es vorher eine Diagnostik geben. Da arbeiten also Internisten, Chirurgen, Radiologen, Nuklearmediziner, auch Anästhesisten, Intensivmediziner häufig und noch andere Fachgebiete wirklich Hand in Hand. Man muss das miteinander besprechen, einen Pfad mit den Patientinnen und Patienten entwickeln. Und es betrifft ja nicht nur das Krankenhaus, sondern extrem wichtig ist es ja auch, dass man die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen da mit integriert, die ja den Patienten, die Patientin sehr viel länger sehen als wir im Krankenhaus. Ja, also diese Interdisziplinarität und das Bewusstsein dafür, dass man viele Erkrankungen von mehreren Seiten angreifen muss, ist sehr viel größer geworden in den letzten 25 Jahren. Das ist sicher so.
Okay.
Ja, und es gibt noch viel mehr. Ja. Digitalisierung, ganz großes Thema, wo wir aber eben noch längst nicht so weit sind, wie wir sein sollten.
Auch okay.
Das muss man sagen.
Ein kleines Eingeständnis, über das wir gleich nochmal sprechen. Zusammengefasst, also Interdisziplinarität und dann in dem Zuge auch Kommunikation als die großen Veränderungen innerhalb der letzten 29 Jahre, haben Sie
27,
gesagt. Ne? 27 Jahre, alles klar. Okay, und jetzt haben Sie es gerade schon ein wenig gesagt, die Digitalisierung. Etwas, ein Feld, in dem wir schon hätten weiter sein sollen, gerade so im internationalen Vergleich, wenn man das so mal ein bisschen sieht. Was könnte uns oder welches Land könnte uns als Vorbild dienen?
Ja, sicher sind die skandinavischen Länder schon deutlich weiter als wir in vielerlei Hinsicht. Dänemark gerade, wo natürlich auch das ganze Gesundheitssystem etwas anders aufgestellt ist als bei uns. Aber es ist vielleicht gar nicht so günstig, auf andere zu gucken. Wir müssen wirklich sehen, wo stehen wir. Wir haben schon einiges an Schritten gemacht, aber das kann eben noch sehr viel weitergehen. Wir alle kriegen diese Diskussion mit um die Gesundheitskarte, die ohne Zweifel sinnvoll ist, dass ich einfach eine Karte habe und damit auf die sämtliche gesammelten, ja, letztlich Diagnosen, auch Befunde eines Patienten oder einer Patientin, die jetzt vor mir liegen, zugreifen kann, aber sagen kann, okay, diese Untersuchungen sind schon gemacht, diese Untersuchungen sind noch nicht gemacht, diese muss ich jetzt mal neu machen, jene vielleicht nicht. Da muss dringend was passieren und da müssen wir wirklich mal mit großen Schritten theoretisch weiterkommen, aber es ist natürlich schwierig. Ja, man muss sich auf gemeinsame Standards einigen, das ist teuer, auch das ist klar, ist vielleicht auch für die eine oder andere Institution gar nicht so ohne weiteres zu leisten. Das sind Herausforderungen, vor denen wir definitiv stehen.
Mhm. Und was glauben Sie, sind wir da auf einem guten Weg? Ist da zuletzt viel passiert schon?
Natürlich ist da in den letzten 20 Jahren viel passiert. Ich weiß beispielsweise, meine Frau ist Neurochirurgin, mhm, und die hat damals am Universitätsklinikum in Frankfurt gearbeitet Und die jungen Kolleginnen und Kollegen und sie waren damals viele Stunden des Tages damit beschäftigt, die CT-Bilder oder Röntgenbilder von Patienten zu suchen. Ja, die waren irgendwie verschwunden. Ob die jetzt auf der Station waren oder in irgendeinem Fach oder bei irgendeinem Oberarzt, dann musste man durchs ganze Haus rennen und die suchen. Das wäre heute unvorstellbar. Ja, die liegen zentral auf einem Server und von jedem Monitor aus kann man die angucken. Da gibt man die entsprechenden Daten ein und dann kommen die Bilder. Also das sind natürlich Dinge, die die Arbeit extrem erleichtert haben. Mhm. In den meisten Kliniken sind auch, wie auch bei uns beispielsweise, die Papierakten weitestgehend verschwunden. Ich kann also wirklich vom Rechner aus auf die Daten des aktuellen Falls, auch auf ältere Fälle zurückgreifen. Auch Dinge wie beispielsweise auf der Intensivstation, wo es eben keine Papierkurve mehr gibt, sondern wo die Überwachungsgeräte automatisch ihre Daten an den Server liefern und ich habe alles aufgezeichnet, kann also auch sehen, wenn jetzt mal wirklich jemand da ist, der viele Tage da liegt, wie waren die Werte vor 5 Tagen, was ist da verordnet worden mit 1-2 Klicks. Also da ist schon viel passiert, so ist das nicht, ja, aber da geht noch mehr,
okay. Ohne Frage. Die letzten 20 Jahre. Jetzt schauen wir nochmal und streichen die Null. Was ist denn so in den letzten 2 Jahren passiert? Weil wir haben ja einen Gesundheitsminister, der auch den Anspruch an sich selbst hat, viel zu ändern. Und er kommt ja auch aus dem Gebiet, aus demselben Gebiet. Das ist ja schon mal vielleicht auf dem ersten Blick hilfreich. Was sagen Sie dazu?
Also jemanden zu haben, der die Dinge wirklich voranbringen will und einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, ist natürlich erstmal sehr, sehr gut. Das Problem, das wir generell haben, das ist in der Demokratie nun einmal so, Sie haben als Minister immer einen sehr begrenzten Zeitraum, den Sie überschauen. Und das zwingt Sie natürlich dazu, wenn Sie wirklich ein größeres Rad drehen möchten, diese Dinge auch zu beschleunigen. Und das führt dazu, dass Sie nicht jeden mitnehmen können. Das provoziert Widerstand. Ich glaube, das merkt Herr Lauterbach gerade sehr stark. Und egal, wie man jetzt zu jedem einzelnen Projekt steht, das er da hat, sind sicherlich schon auch Dinge dabei, die sinnvoll sind, die kommen müssen und die zwangsläufig kommen werden. Aber natürlich ist eben gerade, weil er aus dem Fach kommt, weil er sich sein Leben lang mit diesen Themen beschäftigt hat, ist es natürlich dann auch etwas, was er gerne schnell durchsetzen möchte. Und da merkt man aber auch, dass man an Grenzen stößt einfach. Gerade was so das Thema Krankenhausplanung, Entwicklung der Krankenhauslandschaft etc. angeht, weil da auch sehr, sehr viele Interessen naturgemäß aufeinander stoßen.
Was mir auffällt, wenn wir über Krankenhäuser sprechen, wenn wir über das Arztdasein sprechen, was ich so mitbekomme, was ich so sehe, das ist ja und hat auch viel mit Belastung zu tun. Also wenn wir jetzt hier im Radio Stress haben und Druck haben, dann sagen wir ja, okay, wir retten am Ende kein Leben. Bei Ihnen ist es anders. Und das zum einen und zum anderen der Punkt Belastungsgrenze. Die Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte sind schon hart, oder?
Ja und nein. Da hat sich sehr, sehr viel positiv entwickelt, auch wieder in diesem zusammen in den letzten 25, 30 Jahre. Also als ich anfing, ich möchte jetzt nicht reden, oh ich damals, aber so war es nun mal, da war ganz typische Situation, man fängt morgens um 7 in der Klinik an, arbeitet bis nachmittags im OP, geht dann in den Bereitschaftsdienst, arbeitet also weiter, solange was anfällt, kann auch die ganze Nacht dauern. Bis zum Samstagmorgen, 9 Uhr, dann übergibt man an seinen Nachfolger und geht nochmal für 24 Stunden rüber auf den Notarztwagen. So, dann war man 48 Stunden in der Klinik. Hat mir damals mit Anfang 30 nicht viel ausgemacht. Das machen sie aber nicht lange. Solche Dinge gehen aber heutzutage nicht mehr. Wir haben zum Glück ein Arbeitszeitgesetz, das sehr, sehr vieles begrenzt. Wir haben Tarifverträge. Und wir haben natürlich auch die Situation, dass die Kolleginnen und Kollegen das eben auch nicht mehr müssen und auch nicht mehr wollen. Und das ist auch gut so, dass diese wirklich schwierigen Dinge, die wir vor einigen Jahren noch hatten, dass die jetzt nicht mehr da sind. Trotzdem ist der Job anstrengend. Man muss auch am Wochenende, man muss auch nachts da sein. Das lässt sich nun mal in dem Job nicht vermeiden. Krankheit und Verletzung hören nicht auf, nur weil Wochenende ist. Aber es sind einigermaßen vernünftige Arbeitszeiten in den meisten Kliniken heutzutage doch an der Tagesordnung. Also, dass so ein Bereitschaftsdienst eben nicht mehr morgens beginnt und bis zum nächsten Morgen geht oder höchstens noch am Wochenende, sondern am Wochenende in der Woche dann eben auch erst um 16 Uhr beginnt und dann am nächsten Morgen geht man nach Hause. So, das ist eben schon eine deutliche Verbesserung und Erleichterung, dass die Tarifverträge sagen, okay, mehr als 4 Bereitschaftsdienste macht ihr nicht pro Monat. Früher waren es halt 7 oder 10. Mhm. Ja, da ist schon sehr, sehr viel passiert. Und das ist auch gut so. Ja. Das wollen wir nicht zurückhaben, wie es früher war.
Verständlich.
Aber da möchte ich gerne, wenn ich darf an der Stelle, weil das ist auch so eine Diskussion, die ich natürlich auch immer als interessierter Laie verfolge, diese Generation Z-Diskussion. Das ist totaler Quatsch, Entschuldigung. Also ich, natürlich gehe ich jetzt nur von meiner eigenen Empirie und meinen Erfahrungen aus, aber das sind so fantastische junge Kolleginnen und Kollegen, die da einsteigen, die Lust haben, die engagiert sind und die machen und tun und die wollen und die intelligent sind und lernwillig. Das ist einfach eine Freude. Also von, ach nee, ich habe keinen Bock und ich will live und nicht work, das beobachte ich in keiner Weise. Also die Diskussion finde ich schräg.
Okay. Also das nochmal, um Klarheit zu schaffen, nicht die Generation Z finden sie schräg, sondern die Diskussion darüber und um die Leute, die behaupten, es sei so. Ne?
Kann ich nicht bestätigen.
Ja, das ist doch auch mal ein schönes Wort. Wenn ich mir das jetzt vorstelle als möglicher Patient und Sie wären damals in Ihrer 47. Stunde gekommen und müssten irgendwie mich operieren, was weiß ich, das ist natürlich auch was, da ist die Fehleranfälligkeit hoch, oder?
Deshalb ist dem ja auch ein Riegel, völlig zu Recht ein Riegel vorgeschoben worden. Es mag es in Einzelfällen immer noch geben, manchmal können Sie es nicht verhindern, dass Sie eben schon dann wirklich die Nacht mal dadurch stehen. Das ist möglich, aber sie haben dann eben nicht schon 16 Stunden hinter sich, sondern vielleicht eben nur 5 oder 6.
Ja.
Und das macht dann eben auch eine ganze Menge aus. Ne?
Ist die Fehleranfälligkeit denn ein Thema so im Kollegium?
Also jetzt gerade in Bezug auf Müdigkeit?
Genau, oder, richtig. Genau, einfach auf Belastung gemünzt und Müdigkeit so in die Richtung.
Ja, das ist schon relativ verschwunden, aber natürlich ist es schon so, dass man sagt, heute etwas aufmerksamer als vielleicht noch früher, sagt, okay, das ist jetzt eine Operation, sollen wir die jetzt wirklich um 2 Uhr morgens anfangen? Oder können wir es uns oder dem Patienten dann nicht doch zumuten? Ist es für die Patientin, den Patienten nicht vielleicht doch besser zu sagen, es macht ein neues Team um 8 Uhr? Da wird, glaube ich, schon heutzutage sehr viel aufmerksamer drauf geguckt, als das früher noch der Fall war.
Okay, gut. Jetzt habe ich ein paar Punkte, die wir vielleicht mal so abgehen können, wenn Sie mögen.
Gerne.
Sprechen wir über den Wandel, die sogenannte Next-Generation-Sequenzierung. Sagt Ihnen das was?
Ja, sagt mir schon was. Es sind natürlich alles neue Ansätze, die das sind riesige Revolutionen. Wir haben ja jetzt gerade auch mitgekriegt im Rahmen der Corona-Pandemie, dass wir dieses Thema Impfung, was BioNTech da, darf man glaube ich sagen, auch wenn ich die Firma jetzt nenne, aber die kennt ja jeder, da auf den Markt geschmissen hat. Das sind natürlich völlig neue Ansätze, die hochinteressant sind und die auch in anderen Therapiebereichen eine Riesenrolle spielen werden zukünftig. Was am Einzelnen dabei rauskommt, was wirklich was bringt, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Mhm. Da stehen wir in vielen Dingen noch am Anfang. Wir wissen aber oder wir sind einfach dabei zu sehen, dass Therapien viel, viel individueller werden müssen und da nicht dieses klassische, man muss vielleicht Frauen anders therapieren als Männer oder sowas, sondern noch sehr viel mehr ins Detail gehen. Wir wissen beispielsweise von den Hirntumoren, von den Glioblastomen, die bösartigsten Hirntumore, die es gibt, dass der Therapieerfolg, der im Prinzip nicht sehr groß ist bei dieser Krebsart, sehr von der Genomsequenz der einzelnen Patienten, des einzelnen Patienten abhängt. Und dass wir, die wird auch genau angeguckt und da wird die Therapie auch abgestimmt. Und das sind Dinge, die werden in Zukunft an Bedeutung einfach deutlich zunehmen.
Okay, also Next-Generation-Sequenzierung oder besser gesagt Next-Generation, um es jetzt mal richtig auszusprechen. Das, da geht es um Risikogruppen und es geht darum, dann irgendwie genau diese Risikogruppen zu identifizieren, um dann besser darauf einzugehen. Okay. Inwieweit hat uns denn die Corona-Pandemie, wenn Sie es jetzt gerade schon sagen, mit BioNTech geholfen, medizinisch vielleicht noch Sprünge zu machen?
Ja, Krisen lösen auch immer Innovationen aus. Das ist definitiv so und das hat man auch in der Corona-Pandemie wieder bemerkt. Und zwar sowohl, was jetzt Impfungen angeht, als auch was die Aufstellung unseres Gesundheitssystems angeht. Wir haben jetzt so eine Pandemie durchgemacht. Unsere Generation, die Generation davor, kannte so etwas nicht. Wir haben das jetzt gemacht, wir haben daraus lernen können, können vielleicht auch die nächste Pandemie etwas anders angehen. Natürlich sind da auch viele Dinge gemacht worden, wo man denkt, um Himmels Willen, was sollte das? Aber man wusste es am Anfang eben nicht besser. Und jetzt können wir daraus sicherlich die richtigen Schlüsse ziehen und das nächste vielleicht doch nochmal einfach besser angehen und das besser bewältigen. Also sowohl auf der rein medizinischen Ebene hilft sowas natürlich, auch ganz platt dadurch, dass ganz andere Mittel finanziell zur Verfügung stehen. Ja, da ist etwas, was alle bedroht, dann fließen natürlich ganz andere Gelder. Dann hat die Forschung auch andere Möglichkeiten, Mittel. Ich habe auch und es wollen auch alle was beitragen. Also ich habe selten eine Erkrankung gesehen, bei der das Management eines schweren Verlaufs sich innerhalb weniger Wochen, weniger Monate sehr stark geändert hat. Nur als Beispiel, wir sind am Anfang bei diesen schweren Corona-Verläufen davon ausgegangen, diese Patienten haben ja kaum Luftnot gehabt, aber sie hatten eine starke Sauerstoffunterversorgung. Und wir sind zunächst davon ausgegangen, dass dahinter steckt wie so etwas wie ein schweres Lungenversagen. Wie wir das klassisch kennen, nach Lungenentzündungen, auch nach Unfällen, das sogenannte ARDS. Wir mussten aber, und deshalb haben wir diese Patienten eben so behandelt, wie wir das bei diesen schweren Lungenversagen auch gemacht haben. Wir haben sie also sehr schnell intubiert, Beatmungsschlauch, haben sie dann beatmet. Wir haben aber sehr schnell festgestellt, dass das gar nicht gut war und sind davon sehr schnell abgekommen, denn die haben ganz andere Probleme. Der Krankheitsverlauf, die sogenannte Pathogenese, die Ursache für das, was da passiert, ist eine andere. Und deshalb war diesen Menschen viel, viel besser geholfen, wenn sie nicht invasiv beatmet waren, sondern so lange wie möglich nur, wie wir das nennen, nicht invasiv mit einer Maske oder sowas. Da haben wir nur Wochen für gebraucht, um das zu lernen. Da gibt es noch viele andere Dinge in der Richtung. Und jeder war dabei, es ist viel Geld geflossen und so entsteht dann Fortschritt.
Okay. Und vielleicht jetzt nochmal so als Gegenspieler, wenn Sie sagen, so entsteht Fortschritt. Wenn wir über Corona sprechen, noch einmal ganz kurz da bleiben. Ich weiß, das ist ein Thema, das viele ja auch mittlerweile nervt. Long-Covid, da sieht die Finanzierung schon wieder anders aus und der Fortschritt wahrscheinlich auch, oder?
Muss ich gestehen, ich bin jetzt nicht der Riesenexperte, was das Thema angeht. Insofern möchte ich mich da jetzt auch nicht zu meinungsstark äußern. Es ist ja durchaus noch ein Thema, das auch in der Presse vorkommt. Ja, also wenn Sie Spiegel Online gucken, da kommt auch öfter mal was über Long-Covid. Und es gibt schon Gruppen und auch Ambulanzen, was es ja früher gar nicht gab, aber es gibt Long-Covid-Ambulanzen, die sich speziell um die Belange dieser Menschen kümmern. Und von daher glaube ich schon, dass da was passiert.
Ja, nur der Unterschied, ne? Wenn jetzt irgendwie groß finanziert wird,
klar,
das ist schon was anderes. Ne?
Das ist was anderes.
Ja, sicher. Absolut. Okay, was halten Sie von 3D-gedruckten Geräten? Das ist ja auch sowas, 3D-Drucker kommen ja jetzt so in Kliniken oder sagen wir mal eher so nicht in Kliniken direkt, dafür haben Sie ja dann noch andere Häuser. Kommt jedenfalls vor. Ist das etwas, was hilft oder ist das etwas, wo man sagt, ja, das ist erstmal irritierend?
Naja, ich hoffe, ich sage jetzt nichts völlig Falsches, weil es nicht mein Spezialgebiet ist. Aber Sie haben natürlich das grundsätzliche Problem, dass gerade was Medizinprodukte angeht, egal ob es jetzt Geräte sind oder Hilfsmittel oder auch beispielsweise Dinge wie Prothesen, Endoprothesen, also Kniegelenke, Hüftgelenke, wo man ja eigentlich sagt, das ist das Perfekte, was man vielleicht eines Tages mit so einem 3D-Drucker machen könnte. Individualisiert angepasst in der Planung an die spezielle Patientin, die es gerade braucht. Sie haben aber das Grundproblem, das muss ja alles geprüft und freigegeben und lizenziert werden. Das ist also alles, ist alles wirklich streng überwacht, dass das auch, was ja auch vollkommen sinnvoll ist, bevor diese Dinge in Verkehr gebracht werden. Ob wir jetzt wirklich schon so weit sind, dass wir sagen können, eine so individuelle Herstellung von Dingen über einen 3D-Drucker können wir überhaupt zertifizieren oder ist zulässig, das weiß ich einfach nicht. Also da bin ich selber gespannt. Aber gut, dass Sie ansprechen, da muss ich nochmal selber nachforschen,
wie weit wir da sind. Es scheint ja ein Thema zu sein für die Zukunft. Ja. Und darüber sprechen wir ja. Ne? Also ein Teil des Wandels. Was ich sehr spannend finde, da kommen wir gleich auch noch zu, künstliche Intelligenz. Viel mehr finde ich auch spannend, die Immuntherapie. Mhm. Ein Feld, das relativ neu ist, oder?
Ja und nein. Also wir machen ja in gewisser Hinsicht schon immer Immuntherapie. Also spätestens in dem Moment, wo man gemerkt hat, dass man mit der Gabe von, so in der Öffentlichkeit gern Cortison genannt, also Kortikoiden, was bewirken kann. Und therapeutisch, das ist ja letztlich nichts anderes als eine Immunmodulation, eine Unterdrückung von Immunantworten. Also insofern machen wir das in gewisser Hinsicht schon sehr lange. Dass man das natürlich jetzt auch sehr viel differenzierter angehen kann, das ist sicherlich ein ganz großes Zukunftsthema. Da wird sehr, sehr viel passieren in den nächsten Jahren. Man muss sich aber natürlich immer darüber klar, im Klaren sein, wenn ich die Immunantwort moduliere, werde ich sicherlich positive Effekte haben. Ich kann aber auf der anderen Seite natürlich auch immer nicht so gewünschte Effekte haben. Ja, also ich kann, wenn ich die Immunantwort unterdrücke, dann bin ich eben auch infektionsgefährdeter, jetzt mal ganz platt gesagt. Und das eine jetzt, den gewünschten Erfolg zu stärken und die nicht erwünschte Wirkung zu unterdrücken, das ist dann die große Herausforderung, an der gearbeitet werden muss. Hm. Aber da sind Arbeitsgruppen dran weltweit, also das, da wird sich sicherlich viel tun.
Ja, gerade für die Krebsforschung wichtig. Genau. Wie machen wir uns da? Krebsforschung ist schon sehr, sehr weit, oder?
Ja, explodiert. Also das ist wirklich etwas, was sich extrem entwickelt, eben auch gerade durch, das hatten wir vorhin schon, diesen interdisziplinären Ansatz, der da passiert, der sich da entwickelt. Also da haben wir ganz, ganz neue, wenn wir nur mal von der Strahlentherapie ausgehen, die vor Jahren noch, wenn da jetzt wirklich nochmal beim Hirntumor, da wurde der ganze Kopf bestrahlt. So mit allen Problemen, die man hat. Heute kann man wirklich ganz fein und präzise diesen Strahl auf dieses kleine, diese Gewebe, entartete Gewebe drauf brennen, sage ich jetzt mal so, ganz geplant nur dieses Gewebe zerstören mit Hochleistungsgeräten. Das ist, da tut sich sehr, sehr viel. Da wird auch noch mehr passieren. Auch Dinge wie Chemotherapien, die natürlich immer genauer werden, wirklich nur diese schnell wachsenden Tumorzellen angreifen, immer mehr. Auch das andere Gewebe verschonen, da tut sich sehr, sehr viel auch im operativen Bereich. Die präzise und schonende Arbeit mit Operationsrobotern, die den Chirurgen sehr, sehr helfen, dann auch schonend Gewebe zu entfernen und nicht mehr als unbedingt notwendig. Also da ist wirklich viel drin.
Mhm. Was ist so die größte Herausforderung? Früher war es ja irgendwie Krebs, zumindest so, wenn man jetzt das benennt, was man gehört hat so in der Allgemeinheit. Was ist so die größte Herausforderung aktuell? Ist es da noch der Krebs oder sind das andere Erkrankungen?
Der Krebs ist es sicherlich, der wird es auch bleiben, weil wir in einer alternden Gesellschaft leben und natürlich, auch wenn es leider ganz furchtbar Kinder mit Krebserkrankungen gibt, ist eben doch die weit überwiegende Mehrzahl von krebserkrankten Menschen sind nun mal ältere. Und je älter ich werde, desto höher ist das Risiko, dass da was auftritt. Insofern wird uns das allein schon von der schieren Masse weiter beschäftigen. Was sicherlich noch mehr in den Fokus geraten wird und geraten muss, es aber vielleicht auch schwer hat, ist das Thema Prophylaxe. Ja, also wirklich zu sagen, wir schaffen Bedingungen, unter denen Krankheiten möglichst nicht entstehen. Das ist natürlich vielfach nicht so sexy, weil dafür ist dann das Geld auch nicht da. Also eine Gruppe, die dann irgendwas forscht und irgendeinen tollen Antikörper gegen Krebs rausbringt, das ist natürlich am Ende auch gut vermarktbar im Zweifelsfall. Da fließt auch viel Geld in die Forschung. Aber Zustände herzustellen, indem man gar nicht erst krank wird, ist schwieriger, ist aufwendiger, hat häufig auch mit Veränderungen im eigenen Leben zu tun und ist eben sehr viel herausfordernder und schwieriger. Auch wenn sich jeder bewusst ist, dass, wenn ich stark übergewichtig bin, ich ein stark erhöhtes Risiko für vielerlei Erkrankungen habe, da dran wirklich zu sagen, okay, wie kann ich das beeinflussen, wie kann ich was dagegen machen, wenn ich selber nicht alleine klarkomme mit Disziplin oder mit Abnehmen oder sonst irgendwas. Das sind Sachen, die aber sicherlich mehr Bedeutung haben müssten, dass Krankheit eben gar nicht erst entstehen kann. Und in der nächsten Folge kommen natürlich dann Sachen, ob wir irgendwann eine Impfung gegen bestimmte Krebsformen kriegen. Wir haben das ja schon zum Teil beim HPV-Virus beispielsweise, gegen Gebärmutterkrebs und Eierstockkrebs. Da passiert schon viel. Aber das sind sicherlich Sachen, die in den Vordergrund gerückt gehören.
Mhm. Ja, verstehe ich. Was empfehlen Sie denn so als Arzt, wenn wir jetzt über Krebs noch kurz sprechen? Worauf achte ich jetzt als Privatperson am meisten? Jetzt nicht irgendwie auf mein Übergewicht oder Ernährung, sondern wenn ich jetzt, sagen wir mal, relativ gesund bin oder mich fühle, was mache ich dann? Gehe ich dann noch zur Vorsorge oder ist das vielleicht gar nicht notwendig?
Doch, um Himmels Willen, ja. Vorsorge ist extrem wichtig. Das ist ja auch altersangepasst, es gibt entsprechende Empfehlungen. Natürlich, eigentlich sehr gut behandelbar ist beispielsweise der Darmkrebs. Aber wenn ich den nicht entdecke, dann komme ich damit möglicherweise auch sehr spät. Aber dann alle 5 Jahre ab 50 wirklich zur Darmkrebsvorsorge zu gehen und mir tatsächlich einfach mal so eine Koloskopie machen zu lassen, auch wenn es nicht das Schönste ist, was man sich vielleicht so für seinen Tag vorstellen kann. Mhm. Aber es ist sicherlich sinnvoll, das mal zu machen, ja. Genauso, wenn man vielleicht auch Risikofaktoren hat. Gilt für mich ganz persönlich, sage ich ganz offen. Ich komme aus einer Familie, da ist die koronare Herzkrankheit ziemlich verbreitet, also Herzinfarkte, ja. Dann ist es sinnvoll, auch regelmäßig zum Kardiologen zu gehen. Regelmäßig Blutdruckmessung. Und wenn man dann merkt, ab einem gewissen Alter, okay, der ist dann doch immer ein bisschen hoch. Das ist ein Killer, muss man einfach sagen. Dann muss man eben, auch wenn es einem schwerfällt, mit Medikamenten irgendwann mal anfangen. Ja, also Vorsorge ist extrem wichtig und hilft auch eine Menge. Natürlich gibt es keine Garantie. Ich kann auch aus völlig heiterem Himmel irgendeine Erkrankung bekommen, egal wie gesund ich gelebt habe. Aber es senkt eben die Wahrscheinlichkeit doch deutlich.
Ist das noch etwas, was die Medizin irritiert, dass dann auch potenziell gesunden Menschen dann plötzlich etwas passiert?
Es irritiert nicht unbedingt, es ist eine Herausforderung. Ja, ob man vielleicht beim Thema Krankheitsursachen nochmal was rausfinden kann, was man bisher nicht wusste. Mhm. Gelingt nicht unbedingt. Es ist wahrscheinlich auch einfach so, dass man bei bestimmten Krankheitsentstehungen einfach Pech hat. Das gibt's. Das sind dann, da kommen viele Dinge aufeinander. Es gibt ja, ist eigentlich für andere Dinge gedacht, diese Analogie, diese Theorie mit den Käsescheiben. Ja, also Sie haben 5 Scheiben Gouda hintereinander mit den Löchern. Und nur wenn bei allen Scheiben jeweils ein Loch irgendwie übereinander liegt, dann geht der Pfeil durch und trifft sie. Ja, und so ist es letztlich vermutlich auch. Es kommen ganz viele, dann kommt irgendein Umweltfaktor, eine Zelle, die vielleicht gerade dabei ist zu mutieren, die dann durch den Umweltfaktor in eine andere Richtung mutiert. Das ist so individuell, dass sie nicht jede einzelne Krankheitsentstehung am Ende werden nachvollziehen können. Mhm. Aber trotzdem ist man natürlich immer weiter auf der Ursachenforschungssuche, ob man jetzt tatsächlich irgendwelche Dinge findet, ja, ne, was Krankheiten auslöst.
Okay. Generell bleibt festzuhalten, wir werden immer älter. Das ist schon mal wahr. Wie alt werden wir denn?
Es gibt ja, ich möchte jetzt nichts ganz Falsches sagen, es gibt aber irgendwie so eine, das ist wohl eine natürliche Grenze hat, irgendwie haben irgendwie Leute mal ausgerechnet, die wohl, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die bei 150 liegt oder sowas, wo es wirklich maximal nicht mehr geht aufgrund der Zellalterung, haben wir noch nicht erlebt, aber irgendwo ist Schluss. Die Natur setzt uns Grenzen, das ist ja auch ganz gut so. Sonst, wenn nichts Altes geht, kann nichts Neues kommen. Mhm. So muss es sein.
Ja.
Und das ist vielleicht auch gar nicht wünschenswert. Ja, weil es ist ja nicht nur eine Frage, wie alt werde ich, sondern wie werde ich alt? Das ist ja viel, viel entscheidender für viele Menschen, dass sie einfach noch eine gute Lebensqualität haben.
Das Potenzial ist da. Also das Potenzial ist mittlerweile sehr hoch. Wenn wir uns gut, Umweltfaktoren jetzt ein bisschen ausgeklammert, da sind wir in Deutschland ja noch, sagen wir mal, haben wir gute Karten. Ansonsten ist es momentan ein gutes, hohes Potenzial, auch gesund und alt zu werden, oder? Wir sind sehr weit insgesamt.
Wir sind insgesamt weiter als früher. Da kommen nämlich natürlich auch solche Sachen einfach wie Arbeitsbelastung dazu. Ja? Mhm. Wenn Menschen, die in den 50er Jahren im Ruhrgebiet in der Zeche gearbeitet haben, ja, die sind eben häufig nur 40, 50 oder gerade mal 60 geworden. Ja, die haben aufgrund dieser Staubbelastung, der harten Arbeit, wenig Pausen. Das trägt natürlich nicht zu einem langen Leben bei. Da haben wir schon gemerkt, okay, das muss auch anders gehen. Das kann anders gehen und da hat sich viel entwickelt. Natürlich auch die Umweltbelastung. Viele Menschen essen mittlerweile auch anders. Bewusster spielt eine große Rolle. Zuckervermeidung, solche Dinge, wenig Fleisch essen. Das sind alles, also man kann individuell auch sehr viel tun. Das hilft einem im Einzelfall nicht immer unbedingt. Ich kann, wie gesagt, ganz gesund leben und trotzdem Pech haben, dass mich irgendeine schwere Krankheit ereilt und ich dann doch versterbe. Aber im Schnitt werden natürlich durch diese ganzen Faktoren, die da eine Rolle spielen, die Menschen immer älter.
Was ist denn Ihre Empfehlung? Jetzt mal eine schwierige Frage. Top 3, was mache ich persönlich, um möglichst gesund und alt zu werden?
Nee, das ist ganz einfach zu beantworten.
Ganz einfach? Ja,
ganz
okay,
einfach. Gut. Kein Alkohol, kein Rauchen und nicht, das ist jetzt so ein bisschen mehr faktoriell, möglichst nicht zu sehr zunehmen. Also idealerweise möglichst wenig Zucker, möglichst wenig Junkfood, solche Dinge. Dann habe ich die besten Chancen.
Okay, machen wir eine Top 5 raus?
Macht nicht immer Spaß. Ne?
Das, ja gut, das ist die andere Seite.
Das ist halt das Nächste.
Ja.
Ja? Ja, dann kommt natürlich auch etwas, nur was mache ich nicht, sondern auch was mache ich, sprich Bewegung. Und wir wissen mittlerweile auch, dass es nicht nur darum geht, sich tatsächlich im Sinne von Ausdauertraining zu bewegen, also beispielsweise zu joggen oder zu walken später oder viel zu wandern, sondern gerade eben auch Muskeltraining ist von extremer Bedeutung. Allein schon dadurch, dass ich weniger, vielleicht wenn ich älter werde, niedriges Risiko habe zu stürzen, wenn meine Muskulatur gut ist und auch einen Sturz gegebenenfalls besser überstehe, vielleicht auch ohne Bruch. Und es gibt auch einen Zusammenhang, das wissen wir mittlerweile, zwischen erhaltener Muskelkraft und tatsächlich auch geistiger Potenz. Und von daher Training, und Training geht auch in jedem Alter und ist auch nie zu spät anzufangen.
Ja,
man muss nicht gleich den Marathon laufen, aber es ist nie zu spät, mit Sport, mit Bewegung anzufangen. Das kann man auch mit über 70 und auch dann bringt es noch was.
Guter Hinweis. Okay, sprechen wir über ein Feld, das auch interdisziplinär ist. Künstliche Intelligenz betrifft meinen Job, betrifft auch Ihren Job.
Ja.
Inwieweit betrifft es Ihren Job?
Im Moment noch gar nicht.
Mhm.
Aber natürlich wird es kommen, es wird mit Macht kommen und es wird sehr spannend sein, das zu beobachten. Nehmen wir mal das Beispiel einfach Auswertung. Gerade weil wir natürlich auch im Bereich Diagnostik und Wissen, was Krankheitsentstehungen angeht, sehr viel weiter sind und dieses Wissen sich, wie gesagt, immer verdoppelt, gibt es ja keinen Menschen, und egal wie weit wir uns in der Medizin differenzieren, es wird nie einen geben, der sein ganzes Fach vollständig überblickt. Wenn ich jetzt aber eine künstliche Intelligenz mit all diesen Daten fütter, die also weiß, wie sind die Forschungsergebnisse der letzten Jahre, wie sind sie einzuordnen, und es kommen immer neue, theoretisch kann so eine künstliche Intelligenz ja alle Studien, die erscheinen, aufnehmen, kann anhand bestimmter Kriterien auch entscheiden, welche Studie ist gut, welche ist vielleicht nicht so gut, dann kann sie die Befunde, die ich reingebe von Patientinnen und Patienten, kann sie einbeziehen. Sie kann Bilder beurteilen, radiologische Bilder, und kann dann theoretisch am Ende Empfehlungen ausspucken. Es reicht nicht, sich auf die Maschine zu verlassen. Da muss immer noch ein Mensch sitzen, der das Ganze überprüft und sich überlegt, ist das alles richtig? Mhm. Wir sind auch noch längst nicht so weit, dass eine künstliche Intelligenz irgendwie Operationen selber wird durchführen können. Da glaube ich auch, die steile These stelle ich jetzt mal auf, ich werde das nicht mehr erleben. Aber auch das ist möglich, dass wir eines Tages den Operationsroboter haben, der selber operiert und der auch, wenn es nicht ganz so gut läuft, ja, lernt und es beim nächsten Mal besser macht und irgendwann tatsächlich, und das kann kein Chirurg von sich behaupten, vielleicht fehlerfrei operiert. Mhm. Ja, also das sind schon Dinge, wo wir irgendwann hinkommen werden. Wir werden nicht abgeschafft. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Flugzeug. Natürlich wird es eines Tages möglich sein, wir haben schon Drohnen, alles Mögliche, auch ein selbstfliegendes Verkehrsflugzeug zu haben. Die nächste Frage ist, ob da Menschen einsteigen. Das ist wieder was anderes. Ja. Ja, also wir können sehr viel, ob wir das immer alles wollen. Ich glaube, die Menschen sind schon so, dass sie am Ende die menschliche Kontrolle behalten wollen. Aber wir können einfach Wissen kumulieren und Entscheidungen vorbereiten. Das kann kein einzelner Mensch, das kann auch keine Gruppe von Menschen, weil einfach dieser Informationsfluss für uns nicht zu verarbeiten ist. Mhm. Die künstliche Intelligenz wird das können. Und das Wachstum, mit dem sie das kann, das ist exponentiell.
Okay. Das heißt, dann sind wir auch ein bisschen wieder am Anfang. Fehleranfälligkeit wird wahrscheinlich minimiert dadurch.
Das wird sich dann zeigen, wie gut die Systeme wirklich sind. Aber es wird vermutlich weniger werden.
Ja, auch weil die Belastung vielleicht einfach sinkt. Vielleicht muss dann ja gar nicht mehr so viel gearbeitet werden, wenn es als Hilfe dient. Glauben Sie, das klappt?
Ja, wobei das mit dem noch weniger gearbeitet werden, auch da kommen wir natürlich nach unten irgendwann an eine Grenze. Aus dem simplen Grund, ich muss ja in Übung bleiben mit dem, was ich tue. Wenn ich alles nur alle 3 Tage für eine Stunde tue, werde ich nie so gut sein, als wenn ich etwas jeden Tag 8 Stunden tue. Ja. Das ist völlig klar, das ist Training. Ja? Ich habe, auch wenn ich ein sehr guter Fußballer bin und in einer Amateurmannschaft spiele, die nur 2-mal die Woche trainiert, kann ich niemals so gut werden wie ein eigentlich Gleichbegabter, der mit einer Profimannschaft trainiert. So, weil die trainieren jeden Tag und haben ganz andere Leute um sich. So. Und so ist es da natürlich auch. Also ich kann nicht sagen, irgendwann, ich mache vom Sofa aus nur noch so ein bisschen was für eine Stunde, weil ich muss ja auch selber mit dem, was ich tue, in Übung bleiben. Ja. Und das setzt dem Ganzen natürlich nach unten noch irgendwo Grenzen.
Ja, absolut. Ja, war jetzt auch mehr bezogen so auf Extremsituationen.
Klar, natürlich.
Ja. Okay, das heißt, künstliche Intelligenz ist ein großes Feld. Ist Deutschland da weit oder hängt weit hinten dran? Was ist so Ihre Einschätzung?
Naja gut, da sind wir natürlich jetzt im Bereich der Industriepolitik. Ich glaube, ich hänge mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir uns natürlich bei technischen Innovationen nicht so sehr im biomedizinischen Feld. Da haben wir schon gute Sachen gemacht. Wiederum
BioNTech.
Pandemie, genau. Pandemie und Impfung und so weiter. Da passiert schon eine ganze Menge, aber auf diesen wirklich primär technischen Dingen, da sind uns sicherlich andere Staaten auch, gerade immer noch zukünftig die USA, doch deutlich voraus. Und das ist schade, weil wir von dem, was wir an Ausbildung leisten können, an der wirtschaftlichen Power, die dahinter steht, an den Möglichkeiten, glaube ich persönlich schon, mehr machen könnten, mehr leisten könnten.
Was bräuchte es dafür, damit wir top of the art sind oder werden?
Na ja gut, da kommen wir jetzt natürlich in sehr wirtschaftspolitischen Bereich, da bin ich als Arzt dann auch irgendwo an meinen Grenzen. Aber natürlich muss da unterstützt, zentralisiert, vor allem aber müssen natürlich diejenigen, die gute Ideen haben, die müssen sich zusammenschließen können, die muss man auch in der Gründungsphasen unterstützen. Und dann haben wir vielleicht auch mal unser eigenes Apple im Bereich der künstlichen Intelligenz irgendwann. Aber ja, da in diesem Gründergeist, da ist man uns auf der anderen Seite des Atlantik vielleicht dann doch noch etwas voraus. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, ich bin Arzt, ist nicht mein Kernthema.
Ja. Was ist dieser Punkt, der hat so ein bisschen, ist so ein bisschen auch Schnittstelle zur künstlichen Intelligenz, virtuelle Realität, dass man vielleicht auch Nachwuchskräfte so besser ausbilden kann, sagen wir mal durch simulierte Umgebungen, durch veränderte Verhalten von Patienten und so weiter. Wie sehen Sie das?
Also Simulation, fangen wir mal vielleicht auf dem etwas kleineren Niveau Simulation an. Das ist mittlerweile schon so. Das gab es, als ich anfing, noch gar nicht. Heute sind wir so, dass wir, wenn ich wieder auf meinen Bereich komme, Anästhesie, Intensivmedizin, da sind wir so weit, dass wir schon sehr viel mit Simulatoren arbeiten, dass wir mit Puppen arbeiten und dort Zwischenfalltraining beispielsweise machen, regelmäßig. Das ist sehr weit etabliert und insofern hat sich da schon sehr, sehr viel getan. Gehen wir einen Schritt weiter. Virtual Reality oder einen Zwischenschritt vielleicht, wenn Sie jetzt so einen OP-Roboter nehmen. da gucken sie ja wirklich in so ein 3D-Gerät rein und dann haben sie noch eine zweite Konsole und dann sitzt da einer drin und guckt da auch rein und kann schon mitmachen. Das ist so ein Zwischenschritt. Mhm. Und natürlich kommt man dann auch irgendwo in die Full-Scale-Simulation rein, wo man erstmal ja wirklich komplett virtuell operieren wird. Ich glaube, sowas gibt es bis jetzt, weiß ich nicht, ob es das schon gibt, habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen, das heißt nicht unbedingt was. Aber natürlich, das am Modellen lernen, auch durch eine Virtual Reality Brille, das kann natürlich kommen und das wird kommen.
Ja.
Definitiv.
Okay. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist das Feld Biosensoren und auch Tracker. Ich habe zum Beispiel hier meine Armbanduhr, die mir, also ich finde es super, einmal ein Schlaftracker, dann Aktivitätstracker. Ich habe einen sehr, sehr geringen Ruhepuls, das ist familiär bedingt. Auch das so zu beobachten und zu sehen, Stresslevel. Inwieweit sind Biosensoren und Tracker eine große Möglichkeit, irgendwie ja auch das Gesundheitssystem vielleicht zu entlasten?
Das hilft. Ich glaube, dass das auch zukünftig noch eine sehr viel größere Rolle spielen wird als jetzt. Im Moment ist es halt genau wie Sie sagen. Ich habe das auch und ich gucke da drauf. Und ich weiß es und freue mich drüber.
Ja.
Ja. Ich weiß auch, wie viel ich dann wieder gejoggt bin die Woche und weiß dann, ob es mir ausreicht oder nicht. Viel entscheidender ist ja also das alleine ist schon gut, weil es natürlich auch für viele Menschen, auch für mich, sage ich ganz offen, einfach eine Motivation ist.
Ja.
Ich möchte ja nicht weniger gemacht haben als letzte Woche. So, das hilft mir schon weiter. Also hilft es auch meiner Gesundheit. Jetzt kommt aber der nächste Punkt. Solange ich das alleine weiß, bleibt das auf dem Level. In dem Moment, wo es aber vielleicht jemand anders weiß, nämlich zum Beispiel ein Arzt oder eine künstliche Intelligenz, die die Daten sammelt und sagt, Moment mal, dein Sauerstoffverbrauch hat sich verändert. Da ist irgendwas, geh mal zum Arzt. Das wäre dann der nächste Schritt.
Okay.
Ja? Ich glaube, ein Zwischenschritt wird sein, dass wir sagen, wir statten Menschen, die beispielsweise aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wir haben ja, kommen ja zu immer kürzeren Liegezeiten, ist ja auch gewollt, dass wir sagen, früher lag man noch für so eine Blinddarmoperation 10 Tage im Krankenhaus, das ist schon Ewigkeiten her. Ist jetzt auch nicht das richtige Beispiel, weil er danach sehr schnell wieder gesund ist, aber nehmen wir jetzt wirklich einen Menschen, der eine schwere Erkrankung im Krankenhaus war, eine chronische Erkrankung hat, die auch nicht weggeht. Den kann ich dann aus dem Krankenhaus entlassen, aber dann ist er zu Hause, lebt vielleicht alleine, muss den Hausarzt aufsuchen, damit der das in Kontrolle hat. Jetzt bekommt er zum Beispiel so eine Uhr und da werden bestimmte Werte aufgezeichnet und die werden automatisch immer weitergesendet. Dann kann ich dem sagen, pass mal auf, so, du gehst jetzt bitte morgen zu deinem Hausarzt, weil da hat sich was verändert. Oder du musst wieder ins Krankenhaus. Bis hin zu, wir schicken dir jetzt einen Rettungswagen vorbei. Bei dir ist nichts okay. Mhm. Und das kann natürlich helfen, sehr viel zielgerichteter zukünftig auf die Bedürfnisse und Probleme Einzelner einzugehen.
Mhm. Okay.
Ja, aber das muss man wollen.
Ja.
Das ist ja der nächste Punkt. Also das muss ein Mensch auch wollen und nicht sagen, oh, jetzt bin ich aber irgendwie kontrolliert und da muss ja auch die Akzeptanz für sowas da sein.
Ja, was ich jetzt total interessant finde, zum Beispiel ist das hier bei meiner Uhr die Herzfrequenzvariabilität, das sind ja auch dann zusammengefasste Werte und ich kann dann wirklich selbst sehen, wie sich meine Gesundheit oder mein Belastungslevel innerhalb von einer Woche oder zwei, dreien verändert.
Ja.
Das ist schon interessant.
Genau, aber Sie haben auch zum Beispiel das EKG haben wir fast alle auf unseren Smartwatches mittlerweile. Es ist aber noch so, Sie können damit keinen Herzinfarkt sehen. Das geht mit dieser einfachen Ableitung nicht. Sie können beispielsweise einen Vorhof flimmern, was manche Menschen entwickeln, was dann auch behandlungsbedürftig ist. Das können Sie erkennen, das sagt Ihnen Ihre Uhr Ihnen auch. Aber wenn Sie jetzt einen Herzinfarkt erleiden und vielleicht nicht die ganz typischen Beschwerden haben, kann die Uhr Ihnen das nicht sagen. Aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird die Uhr das können. Und vielleicht ruft die dann auch selbstständig den Notarzt.
Ja.
Ja, meine Uhr fragt mich schon, wenn ich beim Sport hinfalle,
oh,
du bist gestürzt, brauchst du Hilfe?
Ja.
Ja, aber das sind alles so Dinge, die sind im Kommen, die werden mehr. Und da kann natürlich auch viel passieren.
Okay, ein Punkt, das ist die Telemedizin. Oder sagen wir mal, wir fangen mal anders an. Viele Leute gehen zum Arzt, zur Ärztin. Die Hausarztpraxen sind teilweise überlastet. Und dabei fällt oft mal auf, dass solche Sachen vielleicht auch gar nicht so wichtig waren oder vielleicht auch hätten zu Hause behandelt werden können. Die Telemedizin, die bietet da ein paar Lösungen.
Die bietet aus meiner Sicht sogar sehr viel Lösungen. Das Problem, das wir haben, sind sicherlich auch einfach zum Teil noch juristische, einfach rechtliche Restriktionen. Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand wird operiert, jemand wird ganz banal die Gallenblase entfernt. Soll jetzt ins Krankenhaus kommen. Da reicht es eigentlich vollständig aus, wenn dieser Mensch am Morgen der Operation kommt, wird ins Krankenhaus aufgenommen, geht eine Stunde später in den OP-Saal, alles gut, ist völlig problemlos. Sie müssen den aber, und das ist ja, muss ja auch so sein, jeder Mensch soll ja darüber aufgeklärt werden, was mit ihm passiert, er braucht eine Aufklärung. Wir können heutzutage nicht rechtssicher sagen, wir klären dich über den Bildschirm auf. Du sitzt zu Hause in deinem Wohnzimmer, ich sitze in der Klinik am Computer und erzähle dir, was passieren kann. Mhm. Klär dich über die Operation auf. Das ist derzeit nicht vorgesehen. Der muss zu mir kommen, ich muss mit dem persönlich reden, der muss mir das persönlich unterschreiben. Dafür muss der kommen. Mhm. Das bindet Ressourcen. Nicht nur in der Klinik oder beim Arzt, beim niedergelassenen Arzt genau das Gleiche, sondern auch bei dem Patienten oder bei der Patientin. Ist gar nicht notwendig. Geht aber noch nicht anders. Einfach, weil wir uns das noch nicht gestatten.
Okay.
So muss man das einfach sagen. Und natürlich kann man sich auch mit bestimmten Krankheitsbildern dann mal einen Ersteindruck verschaffen, sagen, hier, Frau Doktor, muss ich zu Ihnen in die Praxis kommen? Ich habe hier was. Und vielleicht sagt die dann, ja, nee, ist das und das. Ich schicke Ihnen ein Rezept. Das heißt, das schicke ich Ihnen gar nicht, sondern es geht direkt per Knopfdruck oder Computer an die Apotheke, die das dann vielleicht sogar direkt liefert oder sowas. Also da, aber das ist halt alles auch ganz simpel in unserem Rechtsrahmen häufig noch nicht vorgesehen. Das heißt, wenn die Technik da ist. Und dann müssen Sie natürlich, das ist auch für die breite Anwendung ein Problem, wissen wir ja alle, die technischen Voraussetzungen müssen da sein. Das heißt, Sie müssen dann wirklich überall Breitband-Internet haben. Ja, die Menschen, die hier irgendwo auf dem Land leben, ihr Gehöft irgendwo zwischen, was weiß ich, Methelen und Wettringen haben, ja, vielleicht leider eben noch nicht die Möglichkeit für schnelles Internet haben. Bei denen geht es nicht, auch wenn ich es gerne möchte. Und die haben es am allerschwersten, wenn sie da kein eigenes Auto haben, vielleicht mit dem Bus wegzukommen. Ja, das sind alles Dinge, ja, und da muss auch bezahlbar sein. Ja, also eine Praxis, so eine Arztpraxis muss sich dann ja auch ausrüsten mit den entsprechenden Voraussetzungen, mit den Kameras, mit den Rechnern, die das können, die schnell genug sind, muss einer bezahlen. Mhm. Schwierig.
Sprechen wir einmal über die Situation hier im Kreis Steinfurt. Wir haben mehrere Praxen hier, nicht Praxen, wir haben mehrere Kliniken hier, Praxen natürlich auch, wir haben mehrere Kliniken hier, relativ viele, und das spielt ja auch eine Rolle, wenn ich mich entscheide für einen Wohnort, wie weit ist das nächste Krankenhaus entfernt? Vielleicht nicht auf dem ersten Blick, aber spätestens auf dem zweiten Blick ist das eine wichtige Frage. Wie gut sind wir aufgestellt hier bei uns?
Ich bin natürlich da ein bisschen beeinflusst, ja, klar, weil ich arbeite
einmal
ausklammern, hier,
bitte.
Aber ich versuche das auszuklammern. Nein, ich glaube tatsächlich, das ist meine Überzeugung, wir sind hier insgesamt im Kreis Steinfurt exzellent aufgestellt, sowohl was die Krankenhausversorgung angeht. Wir haben hier mit dem Klinikum Rheine, mit dem Klinikum Ibbenbüren zwei sehr große Krankenhäuser. Wir haben in Greven, in Borkhorst und in Lengerich noch dann, ich nenne es mal heimatnah, etwas kleinere, wobei Borkhorst ja auch diese Anbindung an das UKM hat. Das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Angebot. Und Sie haben ja auch immer die Nähe zu den Kliniken in Münster, in Osnabrück. Auch auf der anderen Seite Richtung Enschede, eine riesengroße Klinik, in der man im Notfall gehen kann. Also ich glaube, hier sind weder weite Wege. Jeder kann innerhalb von letztlich 20 Minuten eine sehr gute Klinik erreichen. Das ist das eine. Und was man auch nicht vergessen darf, wie die, auch wenn es hier natürlich auch Probleme mit Hausarztpraxen geht, aber wir haben immer noch eine sehr gesunde und hervorragend ausgebildete, niedergelassene Ärzteschaft mit einem breiten Praxisnetz. Da gibt es natürlich auch zunehmend Probleme mit Nachbesetzung und so weiter, aber im Großen und Ganzen kann man hier diese sehr, sehr guten Kolleginnen und Kollegen immer schnell erreichen. Und also da glaube ich, kann man wirklich mit großem Selbstbewusstsein sagen, dass wir hier in diesem Kreis, der ja durchaus eine Mischung von gewissen städtischen und ländlichen Regionen ist, sehr, sehr gut aufgestellt sind.
Mhm. Gibt es da was Vergleichbares in Deutschland?
Naja gut, Sie haben natürlich, Sie haben die Universitätsklinik hier im Einzugsbereich des UKM. Das gibt es natürlich in anderen Kreisen auch. Ich kenne die nicht alle, ja. Ja, aber natürlich haben Sie auch sehr, sehr ländliche Gegenden, wenn Sie irgendwo in den Bayerischen Wald gucken oder sowas. Da ist das schon ein Problem. Da sind Sie eine Stunde unterwegs, um überhaupt eine Klinik zu erreichen. Ja, geschweige denn irgendwie ein spezialisiertes Haus. Also da können wir uns hier schon wirklich, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen und sind gut aufgestellt.
Was ist denn aus Ihrer Sicht wichtig, damit es auch so bleibt?
Ja, es wird nicht so bleiben. Also es wird nicht so bleiben, heißt nicht, dass es jetzt schlechter wird, aber es wird anders werden. Und klar ist ja, dass die Politik sich eher in die Richtung bewegt, zu sagen, wir wollen größere Einheiten und setzen nicht so sehr auf die wohnortnahe Grundversorgung, jetzt im Krankenhausbereich speziell. Dafür gibt es natürlich Gründe, weil schon gut gezeigt werden konnte, dass da, wo etwas viel gemacht wird, die Ergebnisse besser sind als dort, wo es eher selten gemacht wird und die Übung einfach nicht so da ist. Und dann kommt auch wieder diese, hatten wir vorhin schon, diese Komplexität der Medizin dazu, dass sie eben eine Krebserkrankung, da reicht es nicht, wenn sie einen Top-Chirurgen in ihrem Haus haben, sondern da muss eben auch eine große innere Abteilung, große Strahlentherapie etc., sollte alles möglichst vorhanden sein, was die kleinen Häuser zum Teil natürlich nur eingeschränkt leisten können. Und das ist einfach so, wir lesen es, es geht im Moment durch die Presse, es führt eben dazu, dass eben auch kleinere Häuser vom Markt, so ist es nun mal, verschwinden. Das haben wir auch erlebt. Emstetten ist geschlossen worden vor einigen Jahren. Das ist eine Entwicklung, die vermutlich, und ich sage das jetzt nicht, wird hier vielleicht einer anrufen und sagen, oh, der findet das toll. Ich will das überhaupt nicht beurteilen. Es ist aber einfach so. Es läuft so.
Okay. Dann frage ich Sie einmal nach einem konkreten Bild. Wie sieht es aus, ein kleines Szenario, in 20 Jahren das Gesundheitssystem hier im Kreis Steinfurt? Wo gibt es noch Kliniken, wo nicht?
Nee, also auf dieses Glatteis trete ich nicht, das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich bin sehr, sehr sicher, dass wir hier als Klinikum Rheine auch in 20 Jahren Bestand haben werden. Wir werden tendenziell eher gewachsen sein. Ähnliches gilt für das Klinikum in Ibbenbüren. Für die anderen Häuser kann ich einfach nicht sprechen, weil ich da nicht reingucke. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich weiß für uns, glaube ich, dass wir eine sehr, sehr gute Zukunft haben, gut aufgestellt sind. Und ich weiß es einfach.
Nee, dann sprechen wir über Rhein und Ibbenbüren. Ja. Also, was passiert da in 20 Jahren? Wie sieht es aus hier?
Ja, wir werden eine weitere Spezialisierung in der Medizin erleben. Das geht auch nicht an uns vorbei. Wir sind da schon relativ weit. Wir haben beispielsweise, wo es früher eben, ich glaube, auch das Thema hatten wir am Anfang schon mal, wo es früher eben eine chirurgische und eine internistische Abteilung, haben wir jetzt beispielsweise am Klinikum Rheine 6 verschiedene internistische Fachabteilungen. Diese Aufteilung, diese Spezialisierung wird weitergehen, damit natürlich auch die Kompetenz. Das ist sicherlich etwas, was wir sehen werden. Wir werden diese Themen, die wir angesprochen haben, künstliche Intelligenz, beispielsweise zunehmende Digitalisierung, die wird uns helfen. Wir haben auch hier im Kreis einen sehr, sehr gut aufgestellten Rettungsdienst. Das bin ich sehr nah dran, deswegen ist es auch ein Thema, in das ich so ein bisschen Einblick habe. Auch das ist wichtig, gerade weil, wenn ein Notfall ist, ist hier auch innerhalb kürzester Zeit ein sehr qualifiziertes Team vor Ort und kann die Krankenhäuser anfahren. Da ist auch hier immer sehr großer Wert drauf gelegt worden in all den Jahren. Das ist schon beeindruckend. Das ist nicht überall so. Da ist auch viel reingeflossen. Das ist immer modern gehalten worden. Da wird immer geguckt, ist das noch adäquat? Das wird sich auch weiterentwickeln. Also Wir werden große, leistungsfähige Krankenhäuser mit zunehmender Spezialisierung und zunehmender Digitalisierung und künstlicher Intelligenz haben. So vielleicht mal zusammengefasst.
Okay, gut. Davon werden wir dann ja auch alle profitieren, hoffe ich.
Ich hoffe, aber am besten ist natürlich immer, wenn man die Krankenhäuser gar nicht braucht. Aber das ist
ja, das anderes. Ist das, genau, okay. Jetzt sprechen wir nochmal über 2, 3 persönliche Fragen und dann haben wir es auch gleich geschafft. Wir haben jetzt in diesem Moment die Stunde gebrochen.
Ja.
Wie ist das? Was ist das für ein Gefühl, wenn man als Notfallmediziner es schafft, ein Leben zu retten? Erinnern Sie sich noch zurück, als Sie das erste Mal ein Leben gerettet haben? Was macht das mit einem?
Ja, natürlich erinnert man sich an bestimmte Fälle in seiner Laufbahn, aber
jetzt mal ganz ohne Demut einmal.
Das gibt's nicht. Es geht nicht ohne Demut, weil ich glaube, ohne Demut ist man kein guter Arzt, so ganz einfach. Also das gehört dazu. Es ist immer Teamarbeit und man hat geholfen, man hat seinen Job gemacht, so nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich, wenn man den Eindruck hat, man hat jetzt wirklich mal jemanden geholfen, dann ist es natürlich, dann schläft man mit einem guten Gefühl ein und wacht mit einem guten Gefühl auf. Dafür macht man es. Dafür geht man in diesen Job. Und da hat man Freude. Aber es ist erstens immer Teamarbeit, gerade auch im Rettungsdienst. Das ist nicht der Held, der strahlende Notarzt, der da ankommt. Da steht ein ganzes Team hinter. In der Leitstelle, die Notfallsanitäter, die dabei sind, etc. Niemand rettet alleine Leben, sondern immer nur im Team. Und deshalb, also ohne Demut geht's nicht, die ist einfach da.
Okay, und jetzt die Kehrseite. Wenn Sie mal Fehler gemacht haben, was ja menschlich ist, verfolgt einen das?
Naja, verfolgen, ja, also nicht verfolgen nicht in dem Sinne, dass man deswegen nicht schlafen kann.
Okay.
Aber es fällt einem immer mal wieder ein. Es sind so Dinge, wo einem dann einfällt, okay, das hätte ich vielleicht damals anders, oder nein, ich weiß, ich hätte es damals anders handhaben sollen. Was natürlich ein bisschen hilft, man weiß nicht, ob es anders ausgegangen wäre, ja, ob es wirklich geholfen hätte, wenn man es anders gemacht hätte. Aber man weiß, okay, ich hätte in dieser Situation eigentlich anders entscheiden müssen, was anderes tun müssen und es wäre besser gewesen. Ja, und klar, das geht nicht vorbei, das fällt einem immer mal wieder ein. Das gehört dazu, aber damit muss man am Ende auch umgehen können.
Ja. Wie sind Sie damit umgegangen, so als junger Arzt?
Ja, ich bin relativ robust, was das angeht. Also ich weiß halt auch für mich selber, ich kann mich nur um mein Bestes bemühen. Das versuche ich dann auch jeden Tag an dem Patienten oder den Patienten zu bringen. Aber ich bin eben ein Mensch, ich bin keine künstliche Intelligenz, die vielleicht irgendwann keine Fehler mehr macht oder keine Unzulänglichkeiten hat. Das gibt es nicht. Und wenn man diesen Anspruch hat, wird man in diesem Job und vermutlich in überhaupt keinem Job lange überleben.
Ja, objektiv gesehen natürlich. Nur wenn man, so ist es ja auch, gehört ja auch zum Menschsein dazu, da genau. Übernehmen auch manchmal die Emotionen. Haben Sie da einen guten Ratschlag an alle jungen Ärztinnen und Ärzte?
Also ich halte mich gern mit globalen Ratschlägen zurück, weil jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und wenn ich gefragt werde von Einzelnen, wie machst du das in der Situation, helfe ich natürlich gerne. Das auch als Ausbilder, der ich ja auch bin, mache ich das gerne. Aber mit globalen Ratschlägen, da bin ich lieber zurückhaltend.
Okay, gut, dann machen wir es so. Und wohin geht der Arzt, wenn er einen Arzt braucht? Und wie geht der Arzt damit um, wenn ein Arzt einem eine Diagnose gibt? Ist man da dann nochmal doppelt, dreifach kritisch?
Nein, kritisch vielleicht nicht. Also erstmal, wo geht er hin? Es ist natürlich so, dass man dann seine Pappenheimer kennt und auch die Menschen, denen man vertraut. Also ich bin tatsächlich so, meine Kolleginnen und Kollegen, da habe ich überhaupt keine Bedenken, selber hinzugehen in der Klinik. Das würde ich auch jederzeit machen. Und wenn ich dann eine Diagnose kriege, dann vertraue ich denen auch. Natürlich gucke ich mir die Befunde auch selber an und weiß in der Regel schon selber, was dann kommt. Ja? Also das ist eigentlich unkompliziert.
Okay, gut. Herr Lange, dann sind wir jetzt am Ende des Podcasts.
Hat mich gefreut.
Mich auch. Vielen lieben Dank für die vielen Informationen. Und ja, auch den positiven Blick voraus im Kreis Steinfurt und auch darüber hinaus deutschlandweit.
Es war sehr spannend. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.